Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte intellektuelle Anarchie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 9. September 2025. Wichtig, morgen Mittwoch, 10. September ab 17 Uhr pünktlich geht's los auf diesem Kanal, der nächste Weltwoche-Livestream. Seien Sie dabei, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live oder auf unserem YouTube-Kanal. Sie können Fragen stellen, Kritik, Anregungen, Themen vorbringen, alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, benutzen Sie E-Mail fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber nehmen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/ ausgewählte Absender werden kontaktiert, dann sind Sie in der Sendung. Ich freue mich auf die Diskussion morgen Mittwoch, 10. September ab 17.00 Uhr auf diesem Kanal. Wie korrupt sind unsere Journalisten? Wie gekauft sind unsere Medien? Die Existenz eines medial-gouvernementalen Komplexes ist ja schon länger bekannt. Wir kritisieren, wir beleuchten das in der Weltwoche seit vielen Jahren. Ich möchte sagen, seit Jahrzehnten. Und die Verwicklungen und auch die Finanzströme sind da ganz genau im Blick zu behalten. In der Schweiz beobachten wir, dass vor allem die Linke mit Subventionsvorstößen versucht, sich die Medien unter den Nagel zu reißen. Man möchte sich also die Journalisten noch gefügiger machen, obwohl die meisten Journalisten sowieso links und grün sind. Das wäre mal ein Kapitel für sich. Warum das so ist, können wir im Moment nicht abhandeln, würde zu weit führen. Aber klar, nun soll auch die offensichtliche Nähe auch noch vergütet werden mit Steuergeldern. Das wird versucht in der Schweiz brandgefährlich. Also Medien dürfen sich nicht, sowieso nicht kaufen lassen, aber vor allem dürfen sie sich nicht vom Staat kaufen lassen, denn der Staat ist das größte Machtmonopol und als solches besonders hinterfragungsbedürftig. Jetzt aber haben wir einen brisanten Fall in der Europäischen Union. Darüber berichtet die Berliner Zeitung, in der Welt, in der Frankfurter Allgemeinen habe ich nichts darüber gelesen, aber wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Die EU zahlt Journalisten. Die EU finanziert, subventioniert Medien, unter anderem den Spiegel und unter anderem solche Journalistennetzwerke, wie sie da kryptisch heißen, OCCRP. OCCRP, das klingt fast wie Sowjetunion, ja, und sowjetisch, kommunistisch, sozialistisch muten auch die Weltanschauung dieser Netzwerke an, weil die gehen vor allem auf die Reichen los, auf die Unternehmer, die Bösen, die da irgendwo ihr Geld verstecken, weil sie zu Recht befürchten, enteignet zu werden zu Hause. Das ist so etwas die Ausgangslage. Und jetzt hat der AfD-Europaabgeordnete Peter Bistron eine Anfrage gestellt und tatsächlich die Auskunft erhalten, dass die EU mit mehreren Millionen diese Medien bezahlt, unter anderem den Spiegel. Jetzt müssen Sie sich also nicht mehr wundern, warum Sie dort nie etwas wirklich Kritisches über die EU lesen. Wäre ja zu viel verlangt, dass man die Hand beißt, die einen füttert. Das ist die wunderbare Transparenz. Nicht verzweifeln. Man darf sich aufregen, aber nicht zu sehr. Schön ist, dass das ans Licht kommt und es bestätigt ja, was man im Grunde seines Herzens immer schon geahnt hat. Also ganz gefährlich, diese Tendenzen, wie der Staat, wie die EU als Überstaat, sozusagen als Überbürokratie, als Mutterschiff gewissermaßen, ja eben tatsächlich die willfährigen Medien belohnt durch Subventionen, denn diese Zahlungen sind erfolgt nach den Parlamentswahlen 2024. Also die Gegenleistung, nachdem die Medien darauf verzichtet haben, die EU wirklich einmal kritisch zu durchleuchten, unter den Röntgenapparat zu legen, ja jetzt gibt es eben den Bonus, jetzt bekommt man Geld und Subventionen, wie das dann so schön heißt. Also passen Sie auf, es gibt für alles einen Grund, follow the money, follow den Subventionen. Interessant ist, was in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert. Der amerikanische Präsident, ich habe es hier schon ein paar Mal dargelegt, seilt sich ja etwas ab jetzt aus dem Ukraine-Krieg, hat zwar gerade dieser Tage an einer journalistischen, nicht Pressekonferenz, aber auf einem Flughafen einer Journalistin ins Mikrofon diktiert, er werde sich dieser Tage mit Präsident Putin unterhalten, um den Ukraine-Krieg abzuschließen. We will get it done, wir werden das erledigen, werden das hinter uns bringen, mal sehen, was da herauskommt, aber der interessante Akzent jetzt, und das berichten nun auch einige deutsche Medien, ist, wie sich Trump um die Bekämpfung der Kriminalität, der überbordenden Kriminalität, auch Ausländer, migrationsgetriebenen Kriminalität in den amerikanischen Innenstädten konzentriert. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen und ich finde das bemerkenswert, wie dieser Politiker seine Wahlversprechen wahrmacht. Natürlich, wir können noch nicht beurteilen, was Aktivität ist und was ist bloßer Aktivismus, aber ich warne vor wohlfeilem Zynismus und diesen vorauseilenden Abgesängen, denn es ist unbestreitbar, dass Trump wahnsinnig viel bewegt mit seiner Diplomatieoffensive in der internationalen Politik, auch wenn da noch keine greifbarsten Resultate beispielsweise im Ukraine-Krieg herausgekommen sind, weil dieser Krieg natürlich etwas komplexer ist, das hat Trump unterschätzt, da sind die Amerikaner mit der ihnen typischen Oberflächlichkeit, die auch ihr Gutes hat, herangegangen, aber eben das lässt sich nicht einfach mit 2, 3 Telefonen und einem netten Gespräch auflösen, ist etwas komplexer, aber immerhin haben wir da jetzt wieder die Gesprächsgrundlagen geschafft und er eben nimmt sich da aus den internationalen Verstrickungen heraus, er ist ja immer noch zutiefst verstrickt, der Amerikaner im fernen Osten mit Taiwan und China, das ist ja eine klaffende Wunde sozusagen, ein schwerender Konflikt, dann natürlich im Mittleren Osten, da haben wir gesehen, die Amerikaner mit ihrem Präzisionsschlag gegen den Iran, aber sie gehen auch nicht mehr voll rein, wie damals noch im Irakkrieg, zum Glück machen sie das nicht mehr, also man sieht, auch die Supermacht ist da an den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Und wenn ihnen natürlich gleichzeitig auch die Innenpolitik um die Ohren fliegt, beispielsweise in den Innenstädten, dann musst du eben dort auch Präsenz markieren und musst diese Probleme lösen. Und das ist der Hintergrund der Operation Midway Blitz in Chicago. Trump lässt Steckbriefe veröffentlichen. Er macht etwas und er kapituliert nicht vor der Wirklichkeit, wie das so viele Politiker bei uns tun, also ein ganz wesentlicher, ein ganz interessanter Vorstoß. Dann Regierungskrise in Frankreich, das war absehbar, 48.700 Euro pro Kopf betragen die Schulden der Franzosen, 48.700 Euro. Ich meine, das muss man sich als Deutsche vor allem vor Augen halten, denn die Deutschen sind ja sozusagen der Zahlmeister der Europäischen Union. Frankreich mit über 3.000 Milliarden Schulden, die EU-Gründerstaaten Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien mit Gesamtschulden von 1.000 Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen da letztlich dahinter stehen. Gewaltige Summen. Frankreich mit 24,8% auch der Gesamtschulden. Das sind gewaltige Berge, die da zustande kommen. Also meine Gesamtschuldenzahl wird vermutlich noch viel zu tief geschätzt sein. Also das sind Sumpfgebiete, die hier zutage treten. Und die Franzosen scheinen unfähig, sind unfähig, ihre Schuldenprobleme in den Griff zu bekommen. Präsident Macron mit 15% bei den letzten Wahlen abgestraft, hat ja nur noch eine notdürftig zusammengebostitschte, halbwegs beziehungsweise überhaupt nicht mehr funktionsfähige Mehrheit. Und was ist das Problem von Frankreich? Ja, das Gleiche, auf das Deutschland zusteuert. Man macht Politik unter Ausschluss der größten Partei. Das gilt sowohl für Österreich, das gilt für Deutschland, das gilt für Frankreich, möglicherweise bald einmal auch für Großbritannien. Und so geht's einfach nicht. Da haben sie die institutionalisierte Instabilität. Und jetzt muss er einen neuen Premierminister suchen. Neuwahlen heißt es, das sei Selbstmord für Macron. Natürlich zielen diese Misstrauensvoten, die da jetzt zu spüren sind, letztlich gegen den Präsidenten, sind sie Ausdruck der Tatsache, dass sich die Ära Macron ihrem Ende zuneigt. Und das ist wichtig zu beobachten. Die Politiker, die jetzt auch die Außenpolitik der EU bestimmen, das sind Schuldenpolitiker, schwerst angeschlagen, die hängen in den Seilen, die haben Brandmauern, die schließen wesentliche Teile der eigenen Wählerschaft aus, der eigenen Bevölkerung. Das heißt, die sind auf Treibsand gebaut, diese politischen Initiativen und Strategien, die sich jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit der Ukraine manifestieren. Und das ist sehr, sehr gefährlich, vor allem weil angeschlagene Politiker natürlich immer auch Anreize haben, Kriege zu eskalieren, um sich so dann an der Macht zu halten. Das sind keine Verschwörungstheorien, das ist einfach Interessenspolitik, die sich in dieser Situation dann zeigt. Der junge Unionschef Winkel ist nicht überrascht, er wundert sich nicht, dass viele Leute das Land verlassen. Deutschland, ja, in Deutschland bringt man eben die Probleme auch nicht in den Griff. Die Verschuldung ist gewaltig, die Steuern, jetzt sollen auch noch die Abgaben bei Gutverdienen steigen. Also die Belastung des Mittelstands, der Leistungsträger wird immer größer und die Leistungsträger, je wohlhabender sie sind, können sich natürlich erlauben, einen anderen Wohnort oder einen anderen Standort zu suchen, obwohl es da natürlich sogenannte Wegzugsteuern gibt, wie ich mir habe sagen lassen. Und das sind ja unsichtbare Mauern, die da auch hochgezogen werden, um die Deutschen im Land zu halten. Aber wenn du nur noch mit Wegzugsteuern die Leute am Bleiben zum Bleiben festnageln kannst, dann stimmt auch etwas nicht mehr im Staat. Die deutschen Medien machen sich lustig über die in der Tat skurrilen Lebenszeichen da der früheren Außenministerin Annalena Baerbock, die da in New York jetzt einen Posten bei der UNO antritt und damit allerlei unerheblichen, ja fast jetzt aus der Distanz, ich möchte nicht zu nahe treten, kindisch wirkenden Filmchen auf sich aufmerksam macht, aber man muss ja manchmal den Politikern auch eine Chance geben, sich selber zur Kenntlichkeit zu entstellen. Und ich glaube, der Annalena Baerbock-Kult, den es mal in Deutschland gegeben haben mag, der ist auch Geschichte. Also da hat auch ein relativ starker Ernüchterungsprozess eingesetzt. Und ich habe ja gestern darauf hingewiesen, in Köln sagen ja die Grünen immer, sie seien die Retter der Demokratie. Und da bringe ich immer die Annalena Baerbock, die ja zu Beginn da des Einmarsches der Russen in der Ukraine gesagt hat, ja, also auch wenn die Mehrheit der Deutschen gegen meine Politik wäre, ich würde es durchziehen. Das ist das Demokratieverständnis der Grünen. Also egal, was die Mehrheit sagt, wir ziehen einfach unsere Politik durch. Das ist Demokratie nach grünem Verständnis. Peru verliert die Vertrauensabstimmung. Dadurch wird natürlich der Druck auf den Euro, das Misstrauen gegenüber dem Euro wachsen und natürlich auch die Last auf den deutschen Schultern. Denn wenn Frankreich natürlich abschmiert, wenn die ihre Schulden nicht mehr bedienen können und unfähig sind, hier eine Sanierungspolitik zu betreiben, ja, dann sind die Deutschen sozusagen der letzte Pfeiler einer halbwegs Stabilität. Aber die Deutschen sind ja auch auf diesen Schuldenkurs eingeschwenkt Richtung Frankreich. Und das sind schon jetzt auch aus schweizerischer Sicht natürlich beunruhigende Meldungen, die uns auch zeigen, dass es richtig ist, nicht bei der Europäischen Union mitzumachen. Lettland weist weitere 841 Russen aus. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine betrachtet Lettland russische Staatsbürger im Land als Sicherheitsrisiko. Wer nicht lettisch spricht, muss gehen. Ja, Lettland ist auch ein Sicherheitsrisiko für die Europäische Union, denn diese Diskriminierung von russischsprachigen Minderheiten, beispielsweise in Lettland, die ist ein riesiges Problem in den Augen von Russland. Und wir haben gesehen, was in der Ukraine passiert, wenn dort eben die Zentralregierung diese Diskriminierung übertreibt. Und das ist die große dunkle Seite natürlich dieser Zelensky-Regierung, dass sie die Diskriminierung der russischsprachigen Minderheiten nicht gestoppt, sondern verschärft hat. Und das ist ja dann ein Grund dafür gewesen, dass die Russen da einmarschiert sind, neben den anderen geopolitischen Gründen, über die wir schon gesprochen haben. Und wenn man das Sicherheitsrisiko für das Baltikum verringern möchte, dann müssten diese baltischen Staaten anfangen, die russischsprachigen Minderheiten nicht wie Staatsbürger zweiter Klasse zu behandeln, sondern zu versuchen, diese Minderheiten zu integrieren. Und das scheint ihnen nicht zu gelingen. Hier spielt natürlich auch die Geschichte hinein. Ich habe mir mal von einem estnischen oder was, ein lettischer Politiker erklären lassen, dass eben bei der Einbürgerung, also wenn sie sich einbürgern lassen wollen als russisch oder ehemaliger sowjetischer Bürger in diesen eben dann neu unabhängig gewordenen Staaten, ja, dann mussten sie einen Geschichtstest machen. Und in diesem Geschichtstest ging es dann um die Beurteilung der deutschen Besatzer. Und gemäß den estnischen oder eben lettischen Behörden musste man sagen, die Deutschen haben die Letten oder Esten befreit von der sowjetischen, von der Roten Armee. Und nachher sei die Rote Armee wieder als Unterdrückerarmee gekommen. Die Russen sehen es natürlich umgekehrt. Sie sehen sich als Befreier von den Nazis. Und da wirkt natürlich die Geschichte hinein. Und wenn die Russen an ihrer Geschichtsversion festhalten, werden sie nicht eingebürgert. Und dann bleiben sie eben Bürger zweiter Klasse. Das ist ein Problem. Und das sollte man lösen. Und es ist natürlich verstörend und irritierend, dass die EU hier nicht stärker Druck macht auf diese Länder, die russischsprachigen Minderheiten, die durch die ja, Willfährigkeiten der Geschichte dann dort gelandet sind, dass man diese Länder nicht dazu bringt, etwas ganz Wichtiges einzuhalten, nämlich das Nicht-Diskriminierungsgebot, das ja sonst bis in alle Exzesse auch gegenüber kriminellen Ausländern wird ja immer wieder auf Nicht-Diskriminierung gepocht. Man darf ja nicht einem ausländischen Straftäter zu nahe treten, aber eben hier bei solchen Dingen wird da viel zu wenig Wert drauf gelegt. Das ist ein wichtiger Punkt und das ist tatsächlich ein riesiges, ein Sicherheitsrisiko, das man hat. Wenn also tatsächlich diese Russen dort systematisch diskriminiert werden, dann ist klar, dass das in den Augen Moskaus ein großes Problem ist. Und anstatt sich jetzt hier rechthaberisch auf der eigenen Position zu versteifen, sollte man doch versuchen, nach bester schweizerischer Art hier den Konflikt mit einem Kompromiss zu lösen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir melden uns zurück.